Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirierend Anders. Heute zu Gast der wunderbare Dr. Norbert Schneider. Seines Zeichens Soziologe und ehemaliger Direktor des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Wir sprechen über die Geburtenkrise in Deutschland. Schrumpfende Bevölkerungszahlen und die Frage, droht uns wirklich eine Überbevölkerung oder Unterbevölkerung? Oder was ist denn jetzt die eigentliche Gefahr? Norbert räumt mal auf, ja, mit Mythen und erklärt, warum die Geburtenrate seit 40 Jahren so niedrig ist und wie Zuwanderung unsere Bevölkerungsentwicklung auch beeinflusst. Wir reden über alarmierende Schlagzeilen, reale Fakten und die Folgen für unsere Zukunft. Vom Rentensystem bis hin zur Frage, ob Kinderkriegen überhaupt noch sinnvoll ist. Aber in diesem Sinne, meine Damen und Herren, Dr. Norbert Schneider. Wenn mehr Menschen über positive Dinge sprechen würden, dann wäre die Welt eine bessere und schönere. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dieser Podcast ist mein Versuch, die Welt ein Stückchen besser, ein Stückchen schöner zu machen. Also, teil die Folge gerne und hab ganz viel Spaß. Rasanter Geburtenrückgang, ja? Geburtenkrise. Geburtenrate in Deutschland sinkt massiv. Deutschland im Abwärtstrend. Ja, sinkende Geburtenrate ist Teil der globalen Krise. Das sind nur einige der Schlagzeilen, die ich zu dem Thema gefunden habe und die mich auch auf dich nochmal aufmerksam gemacht haben, weil du dich ja mit dem Thema sehr viel beschäftigst und die mich so ein bisschen ja, mit Sorge auch befüllt haben oder erfüllt haben, weil man so dieses Gefühl hat, ach, wir werden irgendwie immer weniger Menschen. Gleichzeitig hört man aber auch immer so Schlagzeilen wie Überbevölkerung. Die Welt platzt aus allen Nähten. Können wir die überhaupt so viele ernähren, so viele Menschen auf der Welt? Deshalb dachte ich mir, ich lade jetzt einfach mal einen Experten dazu ein, um das einfach mal einzuordnen und zu wissen, wie muss man das interpretieren, diese ganzen Zahlen. Und deshalb, Norbert, an dich. Herzlich willkommen an der Stelle.
Ja, schönen Dank. Ich mache das gern.
Sehr gut. Was denkst du, wenn du solche Schlagzeilen liest wie sinkende Geburtenrate oder Geburtenkrise Deutschland?
Wenn man erstmal rein demografisch sich mit dem Thema sinkende Geburtenrate auseinandersetzt, dann kann man ganz nüchtern feststellen, seit ziemlich genau 40 Jahren ist die Geburtenrate in Deutschland mehr oder weniger konstant. Es gibt Schwankungen, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten, aber im Wesentlichen bewegen wir uns um einen Wert von 1,4. Aktuell ist der Wert 1,38, der ist also im langfristigen Entwicklungsverlauf vollkommen spektakulär. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, 1,4 ist natürlich ein sehr niedriger Wert. Und dieser Wert bedeutet, dass die Bevölkerungszahl, wenn man Migration jetzt rausrechnet, Migration ist ja immer sozusagen also eine völlig andere und auch schwerer kalkulierbare Größe, wenn man nur die natürliche Bevölkerungsbewegung, also Saldo von Sterblichkeit, Geburten betrachtet, heißt es, dass die Bevölkerung relativ rasant abnimmt.
Das bedeutet, was wäre, also nur damit man es einordnen kann, was wäre eine Geburtenrate, wo man quasi stabil bleibt?
Also man kann, es gibt sozusagen, die Geburtenrate ist die Zahl der Kinder pro Frau. Es gibt noch irgendetwas, das heißt Netto-Reproduktionsziffer. Es ist die Zahl der Mädchengeburten pro Frau. Und wenn es werden immer ein bisschen mehr jung geboren als Mädchen, also Verhältnis ist 107 zu 100. Also auf 100 Mädchengeburten kommen 107 Junggeburten.
Spannend, okay.
Muss man nicht weiter verfolgen. Aber sozusagen die Netto-Reproduktionsziffer, wenn jede Frau eine Tochter zur Welt bringt, dann ist logisch, dann hat man eine relativ stabile Bevölkerung. Mhm. Weil jede Frau reproduziert sich selbst einmal. Ja. Also Netto-Reproduktion 1,0, Total Fertility Rate, also die Geburtenziffer 2,0, 2,05. Es wäre der Wert für eine stabile Bevölkerung. 1,4 liegt eben schon drastisch drunter und das seit 40 Jahren. Und es führt eben dazu, dass im Zeitverlauf natürlich die Geburtskohorten, so nennen wir das, das ist also die Zahl der Personen, die in einem Jahr oder in 5 Jahren geboren werden, nehmen wir mal 5 Jahre, Das ist dann eine Geburtskohorte, dass die Zahl dieser Person immer weiter abnimmt. Und das bedeutet, dass 20 oder 30 Jahre später sozusagen die potenziellen Eltern immer weniger werden. Und selbst wenn man jetzt erreichen würde oder nicht ergeben würde, dass die Geburtenziffer steigt, also von 1,4 auf 1,6 meinetwegen oder auf 1,7, unwahrscheinlicher Fall, würden trotzdem die Zahl der Geborenen sinken, weil es weniger potenzielle Eltern gibt. Und insofern darf man nicht nur auf die Geburtenrate oder die Geburtenziffer schauen, sondern man muss auch noch auf viele andere relevante Indikatoren blicken.
Das heißt, die Geburtenrate an sich ist erstmal generell stabil, auch wenn sie auf einem sehr niedrigen Niveau ist, genau, in Deutschland. Und man muss aber darauf schauen, dass das wie so ein, in Anführungsstrichen, Zinseszinseffekt in die andere Richtung wird.
Genau,
korrekt. Könnte man sagen. Ne? Also ist es nicht schlimm, wenn es mal so ist, so ein paar Jahre. Aber wenn man diesen kritischen Punkt erreicht, dann geht es quasi drastisch und schnell nach unten, weil einfach keine Menschen mehr da sind, um so viel zu reproduzieren. Ja. Weil man kann ja dann auch nicht davon ausgehen, dass dann so wenige Frauen eine Geburtenquote von 10 oder 12 haben, um dann wieder irgendwie nach oben zu kommen. Das ist sehr unrealistisch,
würde ich mal sagen. Also ich würde mal sagen, die Ausnahmen kann man immer finden, aber wenn man in die Vergangenheit blickt oder jetzt eine Gegenwart in diese Länder, wo die Geburtenrate noch sehr hoch ist, also Palästinensergebiet, manche Länder in der arabischen Welt, manche Länder in Subsahara-Afrika, die haben tatsächlich noch Geburtenraten zwischen 6 und 7. Mhm. Aber global kann man sagen, in fast allen Ländern sinkt die Geburtenrate.
Wie ist der Verlauf in Deutschland gewesen? Das ist in den letzten 40 Jahren ist das so auf 1,4. Aber wo kommen wir her, wenn man sagt, wie war es vorm Krieg oder so? Hat man da Daten? Oder?
Da hat man schon Daten, aber das würde ich jetzt gar nicht zitieren wollen, sondern sozusagen die Referenz, von der man ausgehen kann, ist so der Zeitraum 1960 bis 1965. Mhm. Tatsache ist, im Jahr 1964 war das Jahr mit den meisten Geborenen.
So, Babyboomer.
Wenn man jetzt
quasi
sozusagen BRD und DDR zusammenzählt als Deutschland, dann kann man sagen, in dem Jahr wurden 1,4 Millionen Kinder geboren in Deutschland. Mhm. Und die Geburtenrate lag so bei 2,3.
Ah, okay.
Also deutlich über dem,
gut drüber,
also sogar bei Bevölkerungswachstum. Und nur also 1,4 Millionen ungefähr. Und heute, also letzter Wert 2024, 677.000 Geburten. Also weniger als halb so viele. Und man muss aber auch sagen, wenn man diese Zahlen betrachtet, dass die Entwicklung zwischen 1965 und 1975 so beschaffen war, dass innerhalb von 10 Jahren die Geburtenrate von 2,3, 2,4 auf 1,5 abgefallen ist.
Oh, wow.
Und sich die Geburtenzahl damals schon nahezu halbiert hat, da ungefähr 800.000. Das heißt, wir haben eine Entwicklung, die zwischen 65 und 75 in wahnsinniger Dynamik stattgefunden hat. Seitdem relative Stabilität auf niedrigem Niveau, was die Geburtenrate angeht. Und was die geborenen Zahlen angeht, gibt es viel größere Schwankungen, weil die noch stärker als die Geburtenrate eben abhängig ist von den potenziellen Eltern. Und wenn sozusagen Kohorten aus der Vergangenheit in die gebärfähige Phase gekommen sind, also 15 bis 45, und es waren viele, dann gibt es mehr Geburten, selbst wenn die Geburtenrate sinkt. Oder wenn viele Menschen zu uns kommen als Migranten, die sind ja ganz oft jung, und kriegen dann hier eben ihre Kinder. Und dann wirkt sich das weniger stark auf die Geburtenrate aus, aber deutlich spürbar auf die Zahl der Geborenen.
Das heißt, die Geburtenrate kann relativ schnell sinken und die Geburtenzahl sinkt dann erst so ein bisschen versetzt. Oder?
Also theoretisch, rein theoretisch, kann die Geburtenziffer sinken und die Geborenenzahl steigen oder umgekehrt. Die Geburtenziffer steigen und die Geborenenzahl sinken, weil das eben immer beeinflusst ist von der Zahl der Menschen oder der Frauen im gebärfähigen Alter. Und die schwankt stark.
Weißt du, woran das lag, dass es innerhalb von diesen 10 Jahren diesen massiven Abfall gab, von 65 auf 75?
Also das ist damals ja lang verhandelt worden unter dem Stichwort Pillenknick. Weil also 65 ungefähr sozusagen die Pille auch in Deutschland als frei verfügbares, relativ sicheres Verhütungsmittel schnell zugänglich geworden ist. Und dann hatte man damals so die Idee, man kann es jetzt sehr viel besser kontrollieren und deswegen gibt es weniger Geburten. Das ist nicht falsch, aber ganz sicher nur ein Aspekt. Klar ist, man muss eigentlich fragen, warum wurden 1964 so viele Kinder geboren? Und da kann man sagen, okay, es gibt im Wesentlichen zwei Faktoren. Zum einen war es immer noch ein Nachholeffekt, weil natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg wenig Kinder geboren worden sind. Und die Menschen eben nicht mit 20, 25 Kinder gekriegt haben, sondern dann vielleicht noch mit 35. Es ist sozusagen der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die 50er Jahre waren natürlich durch ein massives Wirtschaftswachstum geprägt. Wohlstand hat sich vergrößert, die Zukunftsperspektiven waren rosig. Und in der Zeit hat man natürlich eine viel größere Bereitschaft, Kinder zu bekommen. Also das sind im Prinzip zwei Effekte, die eher erklären, warum so viele Kinder geboren worden sind. Und der Effekt hat sich dann eben verloren. Und dann kam dieser relativ drastische Rückgang zusammen mit dem Pillenknick, der hat sicherlich auch eine Rolle gespielt. Alles ist immer irgendwie multifaktoriell an dieser Stelle. Und man kann natürlich auch sagen, in den späten 60er, frühen 70er Jahren haben sich auch die Zeiten verändert. Es gab die Ölkrise, es gab wirtschaftliche Schwierigkeiten, es gab also Studentenbewegungen, was für viele Leute auch eine bedrohliche Geschichte war. Und insofern spielen da auch gesellschaftlich-kulturelle Faktoren eine Rolle, die viele Menschen dazu bewogen haben, eben lieber auf Kinder oder auf ein weiteres Kind zu verzichten.
Das heißt generell, diese 2,4 aus den 60ern, 65, 64er Jahren, das wird es ja so als Babyboomer-Jahrgänge so ein bisschen kennen, die jetzt dann ja alle langsam in Rente gehen. Das ist ja das andere Problem, was wir gerade so ein bisschen haben. Das macht Sinn, dass man sagt, okay, die irgendwie Ende des Kriegs 45, ne, war der Krieg zu Ende. Wenn man dann irgendwie 20 Jahre in die Zukunft schaut, da wären dann die ersten so in diesem gebärfähigen Alter langsam. Und da war es ja dann wirklich auch schon wieder ein bisschen besser, 20 Jahre nach dem Krieg in Deutschland. Ne? Aufschwung, Wirtschaftsaufschwung und so. Das Land lag nicht mehr in kompletten Ruinen, schon wieder gut aufgebaut. Dass die dann sagen, ja klar, jetzt haben wir erstmal viele Kinder wieder. Also jetzt machen wir nicht das, was unsere Eltern gemacht haben, sondern machen irgendwie mehr Kinder. Das kann man irgendwie so ein bisschen nachvollziehen oder Leute, die während dem Krieg geboren worden sind oder sowas.
Genau, also man muss sozusagen, es ist ja immer die Frage, wenn man zeitliche Vergleiche macht, was ist der Referenzzeitraum? Wenn ich das Maximum wähle, 64 oder diese paar Jahre, Anfang der 60er Jahre, waren eben eher untypisch. Wenn ich das als Referenz wähle, dann ist das, was danach passiert, natürlich viel dramatischer. Wenn ich als Referenz 1955 wählen würde und 1965, dann wären die Schlussfolgerungen, die man ziehen würde, ganz andere.
Ja, traue nie einer Statistik, die du nicht selber gefälscht hast, ne? So nach dem Motto.
Die du nicht kritisch geprüft und hinterfragt hast. Ja.
Ist es denn, wenn wir jetzt sagen, der Referenzwert, der immer genommen wird, wenn von solchen Geburtenraten gesprochen wird, die drastisch gesunken sind, ist ja 64, 65 sowas. Wenn man jetzt einfach sagt, man nimmt mal so einen Referenzdurchschnittswert aus den, weiß ich nicht, 40 Jahren davor, so von 25 bis 65, hat man dann einen realistischeren Wert? War der auch so hoch? War der eher auch niedriger?
Also der ist die Zeit davor ist aus verschiedensten Gründen problematisch. Weil es ist natürlich klar, in Kriegszeiten werden weniger Kinder geboren. 25 und folgende war sozusagen der wirtschaftliche Notstand und der wirtschaftliche Niedergang massiv. Auch da wurden sehr wenig Kinder geboren. Und dann gab es Ende der 30er Jahre natürlich diese extreme pronatalistische Bevölkerungspolitik der Nazis, sodass in der kurzen Phase relativ viele Kinder geboren worden sind. In der Summe ist es ein Zeitraum, der sich, auch wenn man ihn nivelliert, ganz schlecht als Referenzzeitraum ändert, weil es so viele völlig untypische, massive Einflussfaktoren gegeben. Aber ganz klar ist, würde man einfach mal irgendeine andere Referenz nehmen, dann könnte man sagen, 1880 war die Geburtenrate in Deutschland vielleicht zwischen 5 und 6. Und die ist danach dramatisch gesunken, auf einen Wert von, kenne ich jetzt nicht genau, aber ich würde mal sagen, unter 3 auf jeden Fall. Und das nennt man sozusagen ersten demografischen Rückgang. Ja. Und das ist ja auch eine Situation, in der sich heutzutage noch viele Länder, zum Beispiel in Afrika, befinden. Das ist so zu erklären, jetzt mal ganz einfach ausgedrückt. Wir hatten in der Vergangenheit in Deutschland, also im 19. Jahrhundert noch, und das gilt auch heute noch zum Beispiel für Subsahara-Afrika, eine Säuglings- und Kleinkindsterblichkeit von bis zu 50%. Das heißt, Säuglingssterblichkeit, geborene Kinder erleben nicht ihren ersten Geburtstag. Und die Sterberate, also fast jeder zweite Säugling stirbt. Da kommen wir her. Und dann hat man natürlich eine viel größere Geburten- und Sterblichkeitsdynamik. Heute ist die Säuglingssterblichkeit komplett zu vernachlässigen. Also die Werte, natürlich sterben noch Säuglinge, aber statistisch ist das vollkommen irrelevant. Und an diese veränderten Sterblichkeitsverhältnisse haben die Menschen irgendwann mal ihre Fertilität angepasst. Weil wenn ich 7 Kinder kriege und habe Glück, wenn 2 erwachsen werden, dann kriege ich im Zweifel 7 Kinder. Wenn ich 7 Kinder kriege und ziemlich sicher sein kann, dass alle 7 erwachsen werden, dann versuche ich sozusagen durch Beeinflussung der Fertilität gegenzusteuern.
Ja, aber ich meine, man kennt es ja von früher, diese Zahlen irgendwie aus dem Mittelalter, dass jede Frau so ganz viel, ganz oft schwanger war, auch ständig schwanger waren und aber nie viele Kinder irgendwie überlebt haben. Und lässt jetzt ein bisschen besser einordnen, dass man eben sagt, hey, vielleicht wollten die nicht unbedingt so viele Kinder haben, aber dadurch, dass einfach so massiv viele Kinder gestorben sind im ersten Jahr, wenn du Kinder haben wolltest, musstest du es halt einfach riskieren, so oft schwanger zu werden. Plus, du hattest nicht annähernd die guten Methoden zum Verhüten einfach auch, ne? Also das war, die Pille im Mittelalter gab es halt noch nicht. Das heißt, das lässt es auch so ein bisschen besser einordnen. Generell, wenn wir also sagen, okay, vielleicht sollten wir nicht irgendwie den höchsten Vergleichswert nehmen von 64, aber jetzt auch nicht unbedingt einen niedrigen oder irgendwas aus dem 17., 18. Jahrhundert ist auch Quatsch, aber es macht irgendwie Sinn, diesen 2,0er Wert irgendwie zu nehmen, dass man sagt, hey, das ist zumindest was Stabiles.
Genau.
Ja, das ist was, an das kann man sich hängen und damit kann man es vergleichen. Ja. Wenn wir jetzt, lass uns mal davon kurz weggehen und auf weg von der Geburtenrate hin zur Bevölkerungsgröße. Weil, wie ich es verstanden habe, rein die Zahl, wie die Bevölkerung wächst jetzt in Deutschland, ist zwar von der Geburtenrate schon abhängig, aber auch so ein bisschen versetzt und hat auch andere Einflussfaktoren so ein bisschen, ne?
Genau, also Deutschland jetzt, der letzte Zensus hat ja wieder gezeigt, dass wir plötzlich eine Million weniger waren. Aber klar ist, dass die Größe der Bevölkerung wird prinzipiell durch 3 zentrale Einflussfaktoren bestimmt. Die Sterblichkeit, die Fertilität und das Wanderungssaldo. Also über die Außengrenzen. Und wir haben schon gesagt, Sterblichkeit ist ein relativ stabiler Wert. Also aktuell sterben in Deutschland ungefähr 1 Million Menschen jährlich. Mhm. Bei Corona hat man so ein bisschen eine kleine Steigerung hervorgebracht, aber da kann man sagen, das ist ein vergleichsweise stabiler Wert seit sehr langer Zeit. Wir haben aktuell ungefähr, das schwankt, aber ich sage jetzt mal ungefähr 700.000 Geburten. Also dann hat man schon, pro Jahr schrumpft die Bevölkerung um 300.000, wenn man Sterblichkeit und Geburten saldiert. Und der dritte Faktor ist in Zuwanderung. Und wir haben ja jetzt Jahre gehabt mit einer Zuwanderung, mit einem Wanderungsplus von über 1 Million. Mhm. Und das heißt, wenn wir Jahre haben, in denen wir 1 Million mehr Menschen in der Summe in Deutschland haben, die gekommen als gegangen sind, dann fallen die 300.000 natürlich relativ gering ins Gewicht. Und die Bevölkerungsentwicklung, also was die Größe der Bevölkerung anbelangt, ist in den letzten 20 Jahren im Wesentlichen durch Außenwanderung beeinflusst.
Das heißt, rein durch Fertilität und Sterblichkeit ist es eher ein Minus, ne, von 300.000 ja, irgendwie im Jahr.
Sehr lang, schon seit fast 40 Jahren.
Und dadurch, dass aber die Wanderungsrate, also wie viele Leute gehen raus aus Deutschland, verglichen mit den oder verrechnet mit den Leuten, die reinkommen nach Deutschland, da die so hoch ist, haben wir trotzdem jedes Jahr mehr Einwohner Deutschland. Ja. Weil die Zahl ist ja auch gestiegen die letzten 20 Jahre. Ne? Ja. Irgendwie 82, 83, 84, ich glaube aktuell ist irgendwo bei 84,5 oder irgendwie sowas.
Ja, also wie gesagt, letztes Jahr haben wir 1 Million weniger mit dem Zensus, der 2022 durchgeführt worden ist.
Was, also man hat gezählt also, oder was? Oder wie?
Ja, was? Also, es gab ja, also früher ist es Volkszählung,
ja.
die muss, das ist EU-Recht mittlerweile, die muss jedes Land in der EU alle 10 Jahre durchführen. Mhm. Und die letzte in Deutschland war eben 22.
Aber wie wird das gemacht? Also habe ich das, ich weiß gar nicht, ob ich das mit, habe ich das mitbekommen?
Also früher war eine Volkszählung tatsächlich so, dass jeder einzelne Bürger gefragt worden ist. Da gingen Leute von Haustür zu Haustür mit einem Fragebogen und man musste antworten. Mhm. Jetzt ist der Zensus, wird zunehmend, deswegen heißt es ja nicht mehr Volkszählung, sondern Zensus, wird zunehmend umgestellt auf etwas, das heißt registerbasierte Zählung. Das heißt, es werden nur noch eine Stichprobe gezogen von 10%, die werden tatsächlich befragt. Und der Rest wird von Registern zugespielt, also Einwohnermelderegister zum Beispiel oder das Register über bestehende Häuser, also Wohnhäuser, Wohnungen, gibt es alles Register, die spielt man dann hier zusammen. Und diese Registerdaten sind oft falsch, weil sie schlecht geführt werden. Also Berlin hat ja dann plötzlich sehr viele Einwohner verloren, wegen schlecht geführter Regierung.
Stimmt, ich erinnere mich, ja.
Und dann prozessieren die, weil dann natürlich sozusagen die Bundesmittel, die sind ja abhängig von der Einwohnergröße. Wenn die plötzlich schrumpfen oder wenn eine Stadt von 101.000 auf 99.000 schrumpft, ist sie keine Großstadt mehr, dann verändert sich ihr rechtlicher Status.
Mhm.
Und ja, also das, und woher kommt, dass die Register schlecht geführt sind? Da gibt es ganz viele Gründe, aber ein klassischer Fall ist natürlich, man stelle sich irgendeinen Migranten vor, der kommt, dann muss er sich anmelden, sonst existiert der nicht. Und ja, aber wenn der wieder zurückwandert, meldet er sich natürlich oft nicht mehr ab. Insofern ist der im Register vorhanden, aber nicht mehr da. Und wenn man dann Abgleiche macht, dann stellt man eben fest, bei der zum Beispiel in der 10%-Stichprobe war, dass der schon seit Jahren also zurückgewandert oder woanders hingezogen ist, aber nicht mehr in Deutschland sich aufhält. So kann man sich das immer sehr vereinfacht vorstellen. Und dadurch gibt es diese Schwankungen. Die Bevölkerungszahl ist ja nicht exakt feststellbar. Die kann nur näherungsweise festgestellt werden.
Ja, es sind ja mittlerweile einfach zu viele Menschen, als dass da jetzt irgendwie 84 Millionen Menschen auf ein Amt tingeln könnten. Du wartest ja schon auf einen neuen Personalausweis Monate, bis du da einen Termin bekommst.
Ja,
bitte?
In Nürnberg auch?
In Nürnberg, das ist mittlerweile online, aber auf viele andere Sachen musst du noch hin irgendwie. Deshalb Aber das hat mich kurz an die Geschichte erinnert, die man immer an Weihnachten hört in der Kirche mit Josef und Maria müssen zurück nach Bethlehem, weil Volkszählung, ne? Jeder muss irgendwie in die Geburtsstadt zurück und jeder soll gezählt werden. Klingt irgendwie ähnlich. Das heißt, wenn 1 Million quasi korrigiert wurden, 1 Million Menschen nach unten, war das dann hauptsächlich aus Zuwanderung, Einwanderung? Also, dass man sagt, das waren einfach Leute, die nicht mehr da waren, oder waren das Leute, die einfach gestorben sind und man das nicht gemerkt hat? Oder,
also den Fall gibt es auch, aber der ist statistisch irrelevant. Also, würde ich jetzt auch sagen, wird es aktenkundig, und wenn jemand geboren wird, wird es auch aktenkundig. Aber eben Aus- und Einwanderung werden nicht exakt aktenkundig, aus dem genannten Grund. Es gibt noch andere. Und insofern kann man sagen, also die letzte Volkszählung war, wenn ich recht erinnere, 2012. Und da waren wir ja dann plötzlich mehr als 2 Millionen mehr. Okay. Mit der vorletzten waren es sehr viele Menschen mehr, die hat man dann gefunden. Und beim letzten Mal war es 1 Million weniger. Also das zeigt eben auch die Probleme registerbasierter Zensen, wird man sicherlich besser werden. Die Tendenz geht ganz klar hin, in Zukunft Zensen nur noch registerbasiert zu machen. Mhm.
Und, aber dafür müssen die Register ein bisschen besser werden, oder? Korrekt. Wenn du das sagst, sie sind genau so schlecht geführt. Ja.
Also teilweise. Es gibt Gemeinden, da sind die ziemlich exakt. Und es gibt andere, da sind sie ziemlich schlecht.
Alright, das heißt, Bevölkerungszahl in Deutschland generell nimmt sie rein von der Geburtenrate und Fertilität und Sterblichkeit, nimmt sie ab um 300.000 im Jahr. Differenz, aber dadurch, dass wir eine hohe Zuwanderung haben und keine hohe Auswanderung, Abwanderung, nimmt die Gesamtbevölkerungszahl Deutschlands über die letzten Jahre, Jahrzehnte gesehen, eigentlich stabil zu.
Richtig, so kann man es sagen. Wobei, also die Auswanderung ist schon auch erheblich. Also ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass vermutlich mehr als 1 Million Menschen Deutschland pro Jahr verlassen. Aber eben im Zweifel 2 Millionen
dazukommen wieder.
Also das ist sozusagen das Wanderungssaldo, so hochkomplexer Sachverhalt mit ganz vielen Einflussfaktoren. Wer konnte vor Jahren den Krieg in Syrien oder in der Ukraine voraussehen? Und das hat ja enorme Auswirkungen gehabt auf das Zuwanderungsgeschehen nach Deutschland. Und deswegen kann man diese Größen auch im Prinzip nicht wirklich prognostizieren.
Ja, ich habe gerade nochmal nebenher mir die Zahlen rausgeholt, und gerade 2015 und 2022, wo die zwei Kriege eben losgingen und die hohen Einwanderungszahlen waren, da hatten wir irgendwie 1,1 Millionen Überschuss 2015 und 2022 war es sogar noch mehr, da waren es 1,4, fast 1,5 Millionen Überschuss. Und ansonsten ist die Zahl vor 2015 irgendwie bei knapp über 100.000 immer gewesen an Überschuss. Und danach war sie bei so abnehmend 500.000, dann auf 300.000 runter, und dann kam eben Ukraine, jetzt ist sie wieder relativ hoch. Na, das heißt, man kann sagen, wenn irgendwelche Weltereignisse geschehen, wie Kriege, dann flüchten Leute mehr und dann kommen sie halt auch in Länder wie in unseres, wie nach Deutschland, einfach auch mit mehr Leuten. Sind ja auch bevölkerungsreiche Länder, aus denen da geflohen wird oft. Aber man kann genauso gut sagen, es nimmt dann auch wieder ab. Also die Zahl bleibt nicht so hoch wie an den Peaks, sondern nimmt schon wieder ab. Ist allerdings jetzt immer noch relativ hoch. Aber gut, wir sind jetzt auch erst im Jahr, was heißt erst, in Jahr 3 irgendwie nach dem Krieg. Das klingt so zynisch ein bisschen. Aber die wird auch wieder abnehmen, falls, wenn der irgendwann wieder endet, dass viele wieder zurückgehen wollen, auch in ihre Heimat. Das heißt, die Rate geht wieder nach unten. Und dann würde es für Deutschland wahrscheinlich wieder ein bisschen anders da aussehen mit der Bevölkerungszahl, nehme ich an. Falls nicht wieder irgendwas anderes passiert.
Genau, falls nicht wieder was anderes passiert. Und also vollkommen klar ist, um es mal jenseits solcher exzeptionellen Ereignisse zu betrachten, also diese Kriege jetzt, wenn man einfach sagt, Migration ist etwas, was die Menschheitsgeschichte seit Jahrtausenden kennzeichnet. Ja, Menschen sind immer gewandert von Ost nach West, von Nord nach Süd. Das Migrationsgeschehen ist etwas, was für Länder wie Deutschland von allerhöchster Relevanz ist, weil wir wegen der natürlichen Bevölkerungsschrumpfung und damit verbunden ja auch ein Stück weit wegen der Alterung der Bevölkerung immer so das Thema haben, Fachkräftemangel droht. Mhm. Sind wir ein Stück weit auf Zuwanderung angewiesen. Und Zuwanderung zu verteufeln ist prinzipiell ein großer Fehler, weil wir ohne Zuwanderer heute schon an vielen Stellen gar nicht mehr funktionsfähig wären als Gesellschaft. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen einfach uns auch darauf einstellen, dass Migration etwas ist, was man gezielt fördern muss. Weil natürlich Standorte Deutschland im Vergleich zu Irland, zu USA, zu Australien, zu Italien, natürlich sozusagen, das sind Marken, das sind Destinationen, die miteinander im Wettbewerb stehen. Und wenn man sagt, wir wollen indische IT-Fachkräfte nach Deutschland locken und die Inder sagen, Deutschland ist ein Land, das kenne ich aus den Nachrichten in Indien mit folgenden Nachteilen, da würde ich niemals hingehen, da gehe ich lieber in die USA, da kann ich ein viel besseres Leben führen, als Beispiel jetzt, dann werden wir zunehmend ein Problem kriegen. Das heißt, wir müssen eigentlich als Zielland, was wir ja sein müssen und sein wollen, letztlich Markenimage betreiben. Und da sind wir ziemlich schlecht.
Ja, also rein von der politischen Agenda her würde ich sagen, da würden jetzt einige widersprechen, dass wir uns noch mehr um Zuwanderung kümmern müssen. Ich glaube, was rauskommt bei dir, ist ganz klar dieses Zuwanderung ohne Limit, ohne Regularien, ohne irgendwas ist nicht das Beste. So, es muss schon Regularien geben, die Leute müssen sich melden und du musst dich attraktiv machen für gute Leute. Genau. Ja, du musst ein Land sein, wo junge Leute, wo Studenten sagen, ey, ich will im Ausland studieren und am liebsten würde ich nach Deutschland kommen. Genau. Ja, weil da ist die Industrie für A, B, C und da kann ich richtig Karriere machen oder was erforschen. Und das ist ja was gut funktioniert. Deutschland ist ja ein krasses Universitätenland. Ja? Hier gibt es ja super viele Unis und auch sehr gute Unis und Studenten, die aus der ganzen Welt kommen. Aber es überträgt sich halt momentan oder aktuell nicht so gut in die Wirtschaft, die ganzen Ideen. Ja? Die ganzen Leute gehen irgendwie lieber dann ins Ausland mit ihren Ideen, weil es hier zu kompliziert ist, zu bürokratisch. Auch da schon mit Experten hier gesprochen, einfach blöd sein könnte. Wenn wir nochmal ganz kurz zurückgehen, ich möchte ganz kurz eine Sache schlussfolgern. Vielleicht deine Meinung dazu, ob ich das richtig verstanden habe. Jetzt haben wir ja so die Zeit, wo langsam die Babyboomer, so Jahrgang 64, ja, meine Eltern auch, so langsam in Rente gehen. Ne, das heißt, du hast ja auch gemeint, die Geburtenrate ist ein bisschen vorgelagert immer zum Bevölkerungsrückgang, ne, Bevölkerungszahlenrückgang, wenn sie niedrig ist. Jetzt haben wir einmal diesen Warnschuss, meiner Meinung nach, dass so viele Leute den Arbeitsmarkt verlassen in den nächsten Jahren. Ist das auch der Warnschuss für die erhöhte Sterblichkeit, die uns erwartet? Vielleicht dann in 15 bis 30 Jahren, dass wir sagen, dann sind die Leute, ne, die 64 so viele Leute geboren haben, auch am Ende ihrer Lebenszeit im Durchschnitt. Und dann fängt dieser negative Zinseszinseffekt irgendwann an. Kann man das so interpretieren oder bin ich da am Holzweg?
Das ist vollkommen klar. Also sagen wir mal, die durchschnittliche Lebenserwartung, jetzt mal ganz grob gesagt, für die 1964 Geborenen ist 80. Mal sehr grob gesagt. Das heißt, deren sozusagen erwartbare Lebenszeit endet 2044. Und insofern kann man davon ausgehen, dass in den 2040er Jahren die Sterblichkeit deutlich zunehmen wird. Mhm. Deutlich. Also, es geht dann auch wieder zurück, aber das ist vollkommen klar. wenn es viele gibt in dieser Kohorte und die in dem entsprechenden Alter sind, wird es dann mehr Sterblichkeit geben. Das sehe ich aber nicht unbedingt das Problem. Das Problem ist eher, dass die, bevor sie starten, natürlich das Risiko haben, in besonderer Weise unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen zu leiden oder sogar pflegebedürftig zu werden. Und ich glaube, wir sind noch nicht hinreichend vorbereitet auf die Dynamik, die sich einstellen wird im Hinblick auf die steigende Belastung des Gesundheits- und des Pflegesystems. Die fängt, da wird der Fachkräftemangel, den wir jetzt, ich bin ein Skeptiker dieser These, das ist aber was anderes, aber da ist das Thema Fachkräftemangel, ist in meinen Augen eher ein banales Thema, verglichen mit dem, was in 10 oder 15 Jahren auf uns zukommt mit der Belastung des Gesundheitswesens.
Mhm. Ja, ich meine, man merkt es ja jetzt auch immer gerade mit Rentenkasse oder das Rentensystem. Keine Partei traut sich da so richtig ran, ne, das mal zu ändern, obwohl jede eigentlich weiß, so wie wir es aktuell machen, kann es nicht weitergehen. Das läuft irgendwann aufgrund dieser Tanker, aber keiner traut sich da irgendwas zu machen. Warum? Aus verschiedensten Gründen, auch da wieder multifaktorell wahrscheinlich. Aber wenn wir wieder auf Bevölkerungszahl oder Bevölkerungsentwicklung auch zurückgehen, das heißt, wenn wir jetzt mal einfach davon ausgehen, dass bis 2045 keine neuen besonderen Ereignisse mit großen Zuwanderungswellen auf uns zukommen, kann man ja nicht voraussagen, dann nimmt die Sterblichkeit zu. So, ja. Die Fertilität bleibt erst, nehmen wir an, die bleibt erstmal bei 1,4 sowas, wie die letzten 40 Jahre. Und die Zuwanderung pendelt sich wieder auf einem normalen Niveau ein. Dann würde die Zahl in Deutschland wahrscheinlich abnehmen, die Bevölkerungszahl, ist, wenn man es mal so in meinem Milchmädchenrechnung.
Unter diesen Bedingungen kann es mit großer Sicherheit erwartet werden. Ja.
Ja. Wie, bevor wir jetzt drauf kommen, wie wir in Deutschland die Geburtenrate irgendwie, was es da gibt, um das zu erhöhen auf 2,0 oder wie auch immer, da wieder ein bisschen mehr Boden gut zu machen. Wenn wir ganz kurz auf die Welt schauen, ist Deutschland eine Ausnahme mit der niedrigen Geburtenrate oder ist das eher die Regel? Du hast schon gemeint, dass es nur noch so ein paar Länder gibt, die wirklich über dieser 2 liegen in der Subsahara irgendwie mit 5, 6, 7 oder sowas.
Also Deutschland ist definitiv keine Ausnahme. Im Prinzip befindet sich Deutschland in Anführungszeichen in guter Gesellschaft, was alle europäischen Länder, auch da gibt es Frankreich, teilweise schwankt im Zeitverlauf, Schweden haben in der Regel höhere Geburtenraten gehabt in den letzten Jahrzehnten. Andere Länder, Italien, Spanien als Beispiel jetzt nur,
haben gerade Italien ist ja immer wieder auch
deutlich
genannt,
niedrigere Geburtenraten gehabt, auch wenn man also die niedrigste Geburtenrate weltweit hat Südkorea mit 0,77 aktuell. Ja, völlig unvorstellbarer Wert. Und
sind die mittlerweile an dieser Schwelle vom Zinseszinseffekt, dass die jetzt sagen, wir merken jetzt wirklich die Auswirkungen von wenig Zuwanderung und die Geburtenzahlen gehen jetzt auch wirklich rasant zurück? Oder?
Japan, auch Südkorea sind ja Länder, die im Prinzip, ja, sagen wir mal, große Wirtschaftsnationen sind und komplett auf Zuwanderung verzichten. Gleichzeitig sehr stark in die Bildung und Emanzipation der Frauen investiert haben, aber immer noch nach einem stark patriarchalen System funktionieren. Das heißt, wenn die Frauen als Beispiel jetzt eine hohe, gute Bildung genießen, vielleicht einen Universitätsabschluss haben, dann wollen die natürlich nicht in die traditionelle Hausfrauen-Mutterrolle verfallen. Und es ist vollkommen klar für die, nehmen wir jetzt Südkorea als Beispiel, es war auch teilweise in Italien, vor allem in Süditalien ähnlich, als Muster meine ich jetzt, wenn die heiraten und ein Kind kriegen, sind die Hausfrauen Mutter. Es gibt keine Kinderbetreuung, keine öffentliche. Es gibt die starke Erwartungshaltung, dass diese Aufgaben eben Aufgaben der Frauen sind. und der Mann sozusagen immer noch der Familienernährer ist. Das heißt, wenn die sich für diese Lebensweise nicht entscheiden können, und warum hätten sie studieren sollen, wenn sie das tun wollten, dann haben die nur die Chance, heirate nicht und bleibe kinderlos. Und das ist sozusagen ein großer Treiber für den sehr schnellen, drastischen Rückgang der Geburtenrate in den genannten Ländern. Und solange die ihre Geschlechterverhältnisse gesellschaftlich nicht verändern, sehe ich da ein wenig Dynamik. Also Deutschland liegt mit seiner Geburtenrate, wenn man jetzt mal alle Länder dieser Welt nimmt, sicherlich im unteren Drittel, aber ist definitiv auch kein Ausnahmefall. Und nochmal die Geburtenrate, wenn man die globale Geburtenrate sich vorstellt, dann sinkt die seit einigen Jahren und die Vereinten Nationen gehen davon aus, dass der Prozess auch bis zum Ende des Jahrtausends anhält.
Oh wow,
so dass der
Peak, das ist aber weit.
Ja, die machen Prognosen bis 2100. Ob das gut ist oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber wenn man sie zitiert, diese Prognosen, dann geht man davon aus, dass sozusagen der Peak der Weltbevölkerungsentwicklung ungefähr 2080 erreicht wird. Die Schätzungen sind unterschiedlich. Irgendwo zwischen 10 und 11 Milliarden wird der Peak erreicht. Und danach schrumpft die Weltbevölkerung. Und wenn man die Weltbevölkerung nimmt, das ist vorläufig ein einfacher Fall. Da gibt es nämlich gar Zu- und Abwanderung.
Das stimmt. Insofern da gibt es nur Fertilität und Sterblichkeit.
Zwei anderen Größen hantieren und da gehen eigentlich alle davon aus, dass die Geburtenraten oder besser gesagt, ich formuliere es anders, dass die Zahl der Geborenen Ende dieses Jahrhunderts langfristig deutlich unter der Zahl der Gestorbenen wird. Also insofern wird es dann natürlich einen Bevölkerungsrückgang geben, global.
Muss man denn, weil ich habe mir auch so ein paar von diesen Statistiken oder Ausblicken angeschaut, die so bis 2100 geben. Da gibt es ja viele Institute, die sowas ein bisschen machen. Und was man sehr schnell sieht, ist, die einen sagen, es geht mega schnell runter. Die anderen sagen, oh nö, eigentlich eher konstant ein bisschen. Alle berechnen irgendwo einen Peak zwischen 260 und 280, da 90 irgendwie sowas um 10, 11 Milliarden. Aber manche sagen auch so richtig radikale Schrumpfung voraus. Also so ein China dann nur noch mit ein paar hundert Millionen auf einmal. Was hältst du von solchen Thesen, die man da irgendwie lesen kann? Ist das einfach nur so in den Extremen irgendwie gerechnet und die Annahmen einfach auf Extreme hochgeschraubt, dass ein möglichst extremes Ergebnis rauskommt?
Den Eindruck kann man manchmal gewinnen, in der Tat.
Ja.
Ich bin prinzipieller Skeptiker, auch wenn ich es jetzt zitiert habe, aber ich bin prinzipieller Skeptiker für solche lange sozusagen Zeiträume, wo man in die Zukunft blickt. Dafür gibt es immer wieder externe Schocks, in Anführungszeichen, was immer das ist, also nicht vorhersehbare Krisen oder Katastrophen oder was auch immer, die man einfach auch nicht in solche Prognosen einbeziehen kann. Das insofern plädiere ich immer eher für kurzfristigere Betrachtungen. Also ich würde bei mir selber, wenn ich welche anstellen würde, bei 2050 jedenfalls abriegeln. Alles andere ist reine Spekulation. Aber wenn man das jetzt mal ausblendet, ich glaube, alle sind sich, nee, also ich sage noch was anderes. Vollkommen klar ist, Blicke in die Zukunft basieren immer auf Modellannahmen.
Mhm.
Und die sind subjektiv. Die mögen theoretisch oder plausibel irgendwie begründbar sein, aber sie sind subjektiv. Und kleine Änderungen von Modellannahmen bei solch langen Zeiträumen haben gewaltige statistische Effekte. So erklären sich diese Unterschiede. Und ganz klar ist, ich würde da, das kann man interessiert zur Kenntnis nehmen, aber das sind keine Vorhersagen über die Zukunft, sondern das sind Modellrechnungen, die sagen, sollte es so kommen, wie wir annehmen, Klammer auf, Klammer zu, ein sehr unwahrscheinlicher Fall, dann landet man dort. Und mehr ist es nicht. Und aber wo sich alle einig sind, und da würde ich mich auch anschließen, die Weltbevölkerung wird weiter wachsen, noch einige wenige Jahrzehnte, und danach wird sie schrumpfen. Und ich würde annehmen, aber das ist auch natürlich Spekulation vollkommen, aber ich würde annehmen, dass sie langfristig schrumpft. Aber der Punkt ist, weil du China zitiert hast, der Punkt ist, das ist jetzt sozusagen die Aussage gewesen für die komplette Weltbevölkerung. Regional gibt es riesige Unterschiede. Ja, also Länder wie Nigeria, jetzt als prominentes Beispiel, wird noch langfristig dynamisch wachsen, gegen den Trend. Und andere Länder wie Südkorea werden dramatisch schrumpfen. China wird deutlich schrumpfen. Indien wächst noch. Und insofern muss man aber auch das global nicht sehen. Man kann auch beispielsweise auf Deutschland schauen und man sieht im Osten, also in einigen Regionen Ostdeutschlands, altert die Bevölkerung rasant und schrumpft dynamisch. In anderen Gegenden wird die Bevölkerung im Durchschnitt immer jünger und wächst. Mhm. Also regionale Unterschiede gibt es immer und überall und nicht nur global, sondern man kann da sich Berlin anschauen und bestimmte Stadtteile und wird feststellen, die Geburtenrate, das ist jetzt eine fiktive Zahl, aber man wird wahrscheinlich Bezirke in Berlin finden mit einer Geburtenrate von 1,1 und andere mit einer Geburtenrate von 1,7 innerhalb von einer Stadt. Mhm. Das hat vielfältige Gründe, die können wir jetzt hier nicht erläutern. Man muss immer sagen, sozusagen solche globalen allgemeinen Ziffern verschleiern natürlich systematisch die dahinterliegende Vielfalt.
Ja, das ist ja auch was man immer im Hinterkopf behalten muss, dass es zwar, irgendwer hat es mal so clever gesagt, kein Mensch ist jemals der Durchschnitt. So, der Durchschnitt ist immer eine Durchschnittszahl. Das ist niemals ein Mensch. Und so kann man es auch auf eine Region, auf ein Land, auf ein Bundesland, auf eine Stadt wieder runterbrechen. So, ja, im Durchschnitt wird es ungefähr so laufen für die Welt, aber das heißt noch nichts für Deutschland, das heißt noch nichts für Nigeria, das heißt noch nichts für Südkorea. Das kann ganz, ganz anders für diese einzelnen Länder eben aussehen. Ja? Was ich jetzt rausgehört habe, war, es wird irgendwo einen Peak haben, dieses Thema Weltbevölkerungszahl, dass wir sagen, irgendwann wird es global abnehmen wieder. Ja, in diesem Jahrhundert noch, bis 2100 wird es definitiv wieder abnehmen. Es gibt natürlich jetzt auch solche Späße wie künstliche Intelligenz und ganz schlaue Leute, die sagen, hey, wer noch bis zum Jahr 2050 lebt, der wird gar nicht mehr sterben. Das heißt vielleicht, weil die Medizin dann so weit voranschreitet, dass man die Lebenserwartung nicht mehr nach unten schraubt, sondern nach oben quasi, dass man sagt, man wird nicht mehr älter mit jedem Jahr, sondern man wird eigentlich jünger ab einem gewissen Zeitpunkt. Das lassen wir jetzt mal raus, weil das ist wirklich eine absolute Blackbox. Da weiß ja keiner irgendwie groß, was da kommen wird oder ob das noch 30 Jahre dauern wird, bis da überhaupt irgendwas passiert. Wenn wir jetzt aber mal schauen, okay, Thema vom Anfang, vom Einstieg, Überbevölkerung. Wir werden irgendwo bei 10, 11 Milliarden, wird es den Peak geben wahrscheinlich. Das heißt, Überbevölkerung ist da erstmal gedeckelt, dann geht es wieder runter. Ist denn Angst vor Unterbevölkerung, würde ich jetzt auch mal ausschließen, weil du gesagt hast, alles, was über 25 Jahre Modellrechnung hinausgeht, ist sehr subjektiv jedes Mal. Also auch da vorsichtig sein bei solchen Schlagzeilen und Co. Was wir jetzt noch aufmachen würden mit dir gerne, wäre das Thema für Deutschland. Wie können wir denn von 1,4 wieder hoch auf eine Zahl annähernd auf die 2,0 irgendwo kommen? Falls man will, ja, ist es was politisch gewollt wird oder sagt man, nee, wir haben so viel Einwanderung, wir wollen eigentlich gar nicht noch mehr Kinder kriegen und das Verhältnis zwischen Sterblichkeit und Fertilität verringern, weil dann werden wir ja noch mehr und wir können nicht noch mehr, wir sind eh schon so dicht besiedelt. Was ist deine Einschätzung, ob man das will aktuell politisch und wie schafft man das?
Also bevor ich dazu was sage, noch ein Kommentar zu den Stichworten Überbevölkerung.
Gern.
Was nicht gesagt wurde, aber oft auch gesagt wird in dem Zusammenhang Überalterung. Also prinzipiell lehne ich diese Begriffe grundsätzlich ab. Ich würde sie ja nie verwenden, weil beide, also Überalterung oder Überbevölkerung, ja unterstellen, es gibt sowas wie ein gutes, richtiges, passendes Durchschnittsalter oder gute, passende erwünschte Bevölkerungsgröße. Und ich kann sagen, die gibt's nicht. Es gab schon vor, also im 18. Jahrhundert, einen preußischen Statistiker, Name habe ich jetzt gerade nicht präsent, der hat so rumgerechnet und hat gesagt, die Tragfähigkeit der Erde beträgt 12 Milliarden Menschen. Das war 1780 ungefähr. Mhm. Okay, auch das ist natürlich jetzt eine rein subjektive Aussage, aber sind jetzt 6 Milliarden richtig oder 8? Ist Deutschland mit 84 Millionen überbevölkert? Wäre die richtige Zahl 60 Millionen oder doch 70? Da gibt es keine Antwort. Deswegen sind Über- oder Unterbevölkerung erstmal äußerst problematische Begriffe. Und für den Planeten ist nicht so sehr die Zahl der Menschen, die da drauf rumlaufen, entscheidend, sondern deren Verhalten. Der Ressourcenverbrauch, sagen wir mal, wenn man den pro Kopf hochrechnen würde, wie er in Dubai ist oder in Katar, ja, würde den Planeten innerhalb weniger Jahre komplett ruinieren. Wenn er so ist wie in armen Gebieten, was weiß ich, in Mali, dann passiert dem Planeten gar nichts, dass es ein wünschenswerter Zustand wäre, sich so zu verhalten. Ich meine bloß, die Leute verbrauchen praktisch überhaupt keine Ressourcen. Und insofern darf man nicht so sehr die Größe oder die bloße Zahl ins Blickfeld nehmen, sondern das Handeln, Denken und Verhalten der Leute.
Du meinst eher
das Kommentar dazu.
Dass man ganz kurz vielleicht diese für die Zuhörer, diese, es gibt ja immer diese Zahl oder dieses Datum pro Jahr, so Deutschland war es, glaube ich, im, weiß ich nicht, irgendwann im Juni so. Ja. Jetzt hat Deutschland quasi seinen Anteil der Ressourcen verbraucht, genau, für ein Jahr innerhalb von einem halben Jahr. Und dass man sagt, okay, das ist vielleicht eher eine Zahl, an der man sich orientieren muss, dass man sagt, wenn wir in einem Jahr das verbrauchen, was wir in einem Jahr verbrauchen können, dann ist es erstmal nicht schlecht. Ja? Also vielleicht muss man da von der Bevölkerungszahl, Überbevölkerung, Unterbevölkerung Abschied nehmen und sich eher an einer Zahl, die sich eher am Verhalten orientiert. Orientieren.
Da würde ich dringend zu raten. Und zu der eigentlichen Frage, also niemand geht davon aus, dass sich die Geburtenrate in absehbarer Zeit in Richtung 2,0 entwickeln wird in Deutschland. Also wirklich niemand. Moderate Erhöhungen, wir hatten jetzt kürzlich vor 3 Jahren, glaube ich, einen Wert von 1,58. Dann hat man gedacht, ui, es geht nach oben. Das waren, also da gab es viele Gründe, aber ein Treiber war die Zuwanderung, die in diesem Jahr besonders hoch war und die Geburtenrate der ausländischen Frauen eben deutlich höher war als die der Deutschen, wie immer. Mhm. Und das sind immer auch ein bisschen Effekte des Vorziehens und des Nachholens von Geburten. Es gibt günstige Zeitpunkte, weniger günstige Zeitpunkte im Kollektiv. Ich würde sagen, es gibt im Moment keine erkennbaren Anlässe, die von einem deutlichen Rückgang oder von einem auf einen deutlichen Anstieg der Geburtenrate schließen ließen. Kann man das politisch beeinflussen? Jein. Also es gibt viele politische Maßnahmen, auch global, die das versuchen. Unterm Strich kann man sagen, die meisten dieser Maßnahmen führen nicht dazu, dass die Geburtenrate langfristig steigt, sondern bestenfalls kurzfristig, weil die Leute sozusagen geplante Geburten vorziehen, um die Leistungen in Anspruch zu nehmen. Also man hat ein wunderbares Beispiel in der DDR, 1970er, 1980er Jahre, die hatten extrem stark ausgebaute familienpolitische Maßnahmen eingeführt mit dem Ziel, die Geburtenrate zu steigern. Es hat super funktioniert. Die Geburtenrate ist innerhalb kürzester Zeit deutlich hochgegangen. Und dann reden wir hier immer über die periodenspezifische Fertilität. Also wie hoch war die Geburtenrate 1984, 85, 86? Das sind aber vergleichsweise künstliche Werte. Die sind nicht real, die sind methodisch konstruiert. Der reale Wert ist die Kohortenfertilität. Das heißt, wenn ich gucke, wie viele Kinder hat eine Frau bekommen am Ende ihrer Gebärfähigkeit, also mit 49 nimmt man dann noch, also 45 bis 49. Und wenn man dann die Kohorten vergleicht, dann hat man festgestellt, dass die Frauen in der DDR davor und danach ziemlich fast genauso viele Kinder bekommen haben. Nur die einen waren viel jünger, als sie die Kinder
Spannend.
bekommen haben, und die anderen halt älter. Also insofern kann man eher sozusagen den Kohorten, also den Generationenabstand, also das durchschnittliche Gebäralter beeinflussen als die Kinderzahl.
Man zieht es einfach vor. Man beschleunigt es ein bisschen, aber man erhöht es nicht.
Und das ist eine Erkenntnis. Eine zweite Erkenntnis ist, einzelne Maßnahmen haben in der Regel keinen spürbaren Wirkung. Also wenn man Wirkungen erzielen will, da kann man mal nach Schweden schauen oder nach Norwegen, dann sind es grundsätzliche gesellschaftspolitische und auch kulturelle Umbauten, konzertierte Aktionen, wo ganz viele Faktoren zusammen, wir haben vorhin über das Geschlechterverhältnis gesprochen, was sich zwingend auch ändern muss. Und das hat in Schweden dazu geführt, dass die Geburtenrate, Schweden war das Land mit der niedrigsten Geburtenrate weltweit irgendwann in den 70er Jahren. Die ist stark gestiegen. Nach einiger Zeit ist sie stark gesunken, dann ist sie wieder stark gestiegen, jetzt ist sie wieder stark gesunken. Also man sieht, dass auch selbst solche konzertierten und wirklich großen Anstrengungen keinen stabilen, langfristigen Effekt erzeugen. Und dann kommt noch hinzu, und das muss man einfach auch noch gesagt haben am Schluss, dass es natürlich, es gibt erstens keine Bürgerpflicht zur Fortpflanzung, zur freien Entscheidung, ob ich Kinder kriege, wann ich Kinder kriege, wie viele, wo sich der Staat auch nicht aktiv einmischen darf. Also sowas wie die Ein-Kind-Politik in China ist mit der UN-Menschenrechtskonvention meines Erachtens nicht vereinbar. Und das ist eine freie Entscheidung, und die Menschen kriegen Kinder, wenn sie sich gut fühlen, wenn sie an positive Zukunft glauben. Und insofern kann Politik nicht pronatalistisch sein im Direkten, sondern bestenfalls im Indirekten, indem sie die Lebensbedingungen und die Zukunftsperspektiven profamilial beeinflusst. Und da sehe ich den einzigen Steuerungshebel. Aber da sollte man nicht von kurzfristigen, massiven Effekten ausgehen, sondern bestenfalls von moderaten, langfristig angelegten Entwicklungen. Und das ist in einem schnelllebigen politischen Handlungsprozess natürlich Gift.
Ja, ja. Aussage. Ich meine, das ist, wie man immer denken sollte, eher langfristig, ne? Also, was sind die langfristigen Auswirkungen davon? Aber wenn man sich anschaut, wie Entscheidungen gerade auf politischer Ebene getroffen wird, gerade in unseren, ne, Ländern hier in Europa, dann halt eher sehr kurzfristig auf eine Legislaturperiode irgendwie geschaut. Ja. Ne? Irgendwie 4 Jahre, vielleicht mal 5 Jahre in einem anderen Land. Aber nie auf, hey, was könnten wir denn in 20 Jahren, in 30 Jahren, in 50 Jahren machen, wenn wir so einen kulturellen, ne, so eine kulturelle Änderung schaffen wollen. Finde ich spannend, dass du sagst, so kurzfristige Maßnahmen, die oder so kleine Maßnahmen, spezielle Maßnahmen, die bringen eigentlich nichts, außer dass sie es beschleunigen, aber nicht erhöhen jetzt, sondern man muss wirklich einen Kulturwandel irgendwie hinbekommen, dass man sagt, hey, wir leben in einem Land, wo Leute eben nicht sagen, du, ich will eigentlich keine Kinder kriegen, weil wer will da Kinder in so eine Welt setzen? Sondern in einem Land leben, wo Leute sagen, ey, klar, das ist ein geiles Land. Ich will, dass Kinder hier aufwachsen, meine Kinder hier aufwachsen, weil das so toll hier ist und die hier so viele Möglichkeiten haben und es so schön hier ist und die Welt so schön ist, dass die Kinder hier richtig Spaß haben werden, ja, und was bewegen können. Und wenn man sich die weltpolitische Lage anschaut, Zeitungen, Newsartikel und Co., dann ist es halt irgendwie alles immer scheiße. So, das ist alles immer schlecht, das meiste. Und deshalb kann ich schon viele verstehen, warum sie im ersten Moment sagen, nee, ich will auf keinen Fall Kinder irgendwie in diese Welt setzen, weil es doch alles so blöd. Und es wenn man genau hinschaut, ist doch eigentlich, uns geht es doch hier sehr gut. Also ich freue mich, Kinder in diese Welt zu setzen, in diesem Land hier. Absolut Lotteriegewinn, meiner Meinung nach, auch wenn viel blöd ist. Und wir viele Baustellen haben und die Welt komplexer ist wie jemals zuvor und keine Ahnung, was künstliche Intelligenz und Roboter noch verändern werden die nächsten Jahrzehnte, aber Es bleibt spannend. Dr. Norbert Schneider, meine Damen und Herren. Norbert, sehr, sehr cool, dass du heute da warst und mal so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hast, hinter solche Schlagzeilen. Ja, wie müssen wir sowas einordnen? Laufen wir auf eine Überbevölkerung, Unterbevölkerung zu? Was kann man machen? Worauf kommt es an? Wie müssen wir solche Zahlen, Statistiken lesen? Es ist wie bei so vielen Sachen einfach kritisch mal hinterfragen, nicht glauben, was in der Schlagzeile steht, sondern von welcher Zahl geht es aus? Was ist vielleicht gesund? Wie muss man das interpretieren? Und deshalb danke ich dir, dass du heute da warst und sag den Leuten gerne noch, wo finden sie dich und deine Arbeit und deine Ergebnisse, wenn man mit dir auf dem Laufenden bleiben möchte.
Wenn man mit mir auf dem Laufenden bleiben möchte, gibt man am besten Norbert F. Schneider im Internet ein. Da findet man Informationen über mich und über das, was ich geschrieben habe. Und witzigerweise tangiert ja das Thema, kommt jetzt in einem Monat ein Buch raus unter dem Titel Mut tut gut. Da geht es ein bisschen um die, sagen wir mal, populärwissenschaftliche Befassung mit dem Thema, warum sind Eltern so unter Stress in Deutschland? Warum sind Eltern so verunsichert? Was kann man tun, um sozusagen diesem Phänomen der Überbehütung der Kinder ein Stück weit entgegenzuwirken? Und die Untertitel von dem Ganzen ist, Kinder sind viel kompetenter und robuster, als wir sie heute sein lassen. Und wenn sich jemand sozusagen, wenn die Themen Geburtenrate und Bevölkerungsentwicklung zwar nur am Rande gestreift, aber ich denke, das ist ein großes Kernthema in fast keinem anderen Land. Südkorea würde ich da aber zitieren wollen. Ist Elternschaft so kompliziert, so herausfordernd, so voraussetzungsreich, leidet so stark unter einem Perfektionsstreben wie bei uns? Und das sind alles Faktoren, die sozusagen die Entscheidung für ein Kind behindern oder beeinträchtigen, weil die Leute Angst haben, sie reißen die Erwartungslatte sowieso oder sie haben keine Lust, ihre Bedürfnisse dauerhaft hinter die der kindlichen Entwicklung zurückzustellen. Also das könnte ich empfehlen, wenn man an der Stelle weiterlesen will, gibt es ab Ende August.
Sehr gut.
Das war eine Werbeaktion, die hatte ich nicht
gefragt, klar.
Aber du hast gefragt und dann
habe ich... Na klar, Link zu dem Buch können wir dann auch gerne in die Shownotes machen, sobald es dann da ist, Ende August. Der Podcast kommt ein bisschen davor raus, aber hey, als Promo schon mal, schaut schon mal, wo es erscheint und sichert euch schon mal eine Vorveröffentlichung vielleicht, dass ihr es auch pünktlich zum Veröffentlichungsdatum habt, das Buch vom lieben Norbert. Norbert, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Ja, sehr gern, Luca. War schön, sich mit dir zu unterhalten und ich hoffe, dass der Podcast dem einen oder anderen ein paar schöne Informationen mitgibt.
Na klar. Und Leute, an euch wieder vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören und ihr wisst Bescheid, seid lieb zueinander, bleibt sauber und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, tschüssi. Vielen lieben Dank wieder fürs Einschalten, Leute. Wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann lasst doch gerne 5 Sterne auf Spotify und auf Apple da, denn dadurch werden auch andere auf dem Podcast aufmerksam und vertrauen eurer Meinung und hören auch zu und schalten ein. Vielen lieben Dank, bleibt sauber und seid lieb zueinander.